Okay, nochmal schönen guten Morgen. Da Imke die Vorlesung am Donnerstag so gerockt hat, haben wir heute einen sehr angenehmen Einstieg mit Beispielen zum Thema der Genresymbole. Wir wiederholen nochmal kurz den Werkzeugkasten. Vorher, ich habe mir extra einen fetten orangen Erinnerungszettel gemacht, vorher möchte ich darauf hinweisen, dass am Donnerstag unser Weihnachtskolloquium stattfindet, um 4 in Hörsaal 104, hier in dieser Etage auf der anderen Seite. Vortragender ist Benjamin Guest, ein junger Professor aus Leipzig, der wirklich gut vorträgt, ich kann das nur empfehlen. Und dann am gleichen Tag später, na, früher Abend würde ich sagen, da ist dann oben im 5. Stock die Weihnachtsfeier vom Fachschaftsrat Mathe Info mit Glühwein, mit Keksen, mit Schrottwichteln, mit Suppe, mit Singstar. Ich werde singen, ganz bestimmt. Okay, Sie sind alle herzlich eingeladen. Ich freue mich, Sie dann da zu sehen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, was im Werkzeugkasten stand zum Thema Legendre-Symbole. Die ganze Zeit sind P und Q jetzt ungerade Primzahlen, die sind voneinander verschieden und A und B sind ganze Zahlen. Und wir gehen einfach nochmal kurz durch, was wir schon an Eigenschaften haben. Zum Beispiel wissen wir, dass das Legendre-Symbol A über P immer dann 1 ist, wenn oben die Zahl A sowieso schon eine Quadratzahl ist. So, klar. Wenn man ein Quadrat ist, ist man auch ein quadratischer Rest. Dann haben wir römisch 2. Wenn A und B zueinander kongruent sind, modulo P, dann sind die Legendre-Symbole A über P und B über P gleich. Warum? Wenn A ein quadratischer Rest ist, dann auch B, denn die sind ja zueinander kongruent, modulo P. Und genauso, wenn A keiner ist, dann auch B nicht, denn sie sind ja kongruent. Und wenn A durch P teilbar ist, dann ist auch B durch P teilbar, denn sie sind ja kongruent, modulo P. Dann haben wir römisch 3, das ist die Produktregel. Ich habe das Dokument im Studerfi nochmal aktualisiert, weil da nämlich alte Lemma-Bezeichnungen drin standen, die ich mal mit der Hand reingeschrieben habe und die falsch waren, nachdem ich die Kapitel umsortiert hatte. Jetzt sind die Referenzen alle richtig. Hoffe ich mal schwer. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Die Produktregel, die in römisch 3 steht, die war Lemma 3,4 in dem Abschnitt, in dem wir gerade sind. Dann haben wir römisch 4. Römisch 4 ist das Gaußsche quadratische Reziprozitätsgesetz und Sie dürfen das immer mit QR abkürzen. Das war diese tolle Regel, dass man beim Legendre-Symbol oben und unten vertauschen darf. Aber Vorsicht, das geht wirklich nur, wenn P und Q beide prim sind, wenn sie beide ungerade sind, wenn sie verschieden sind. Und dann gibt es noch Regeln, was beim Umdrehen passiert. Das Vorzeichen ändert sich nämlich nicht, wenn mindestens eine der beiden Primzahlen beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt. Aber es ändert sich, wenn beide Primzahlen beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Das ist natürlich Zeug, das muss man üben. Da kriegt man ein ziemlich schnelles Gefühl für, was passiert. Das war Satz 3,11. Und dann gibt es noch die minus 1 über P-Regel, die stand in Corolla 3,5. Und es gibt die 2 über P-Regel, die wir nicht bewiesen haben, aber die Sie trotzdem benutzen dürfen. Das ist das Werkzeug, was wir haben. Und jetzt geht es darum, auszuprobieren, wie weit das tatsächlich führt. Können wir jetzt alle Legendre-Symbole, die uns jemand so hinwirft, damit ausrechnen? Wir werden es erleben. Beispiel 3,13. Achso, es sei denn, jemand hat jetzt noch dringende Fragen zum Werkzeugkasten. Vielleicht kommen Sie auch gleich mit den Beispielen oder Sie beantworten sich mit den Beispielen. Das ist auch gut. Diskussionsbedarf jetzt sofort? Ich sehe keinen. Dann rechnen wir einfach mal ein bisschen rum, okay? Wenn Sie jetzt beim Rechnen merken, dass Sie mit gewissen Tricks nicht so gut klarkommen oder wenn Sie denken, aber was passiert denn, wenn das da so ausgesehen hätte, dann schreiben Sie mir das auf, werfen Sie es in den Weihnachtsmannhut und ich rechne Ihnen das in der Podcast-Folge vor. Das ist überhaupt kein Problem. Wir beginnen mit dem Symbol 5 über 23 und weil man das beim Rumrechnen mit Legendre-Symbolen so gerne vergisst, was die eigentlich bedeuten, klären wir jetzt nochmal kurz, was es bedeutet, je nachdem, was bei diesem Symbol rauskommt. Erste Preisfrage. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, welche Werte kann dieses Legendre-Symbol annehmen? Was ist theoretisch möglich? Bitte los, ja? 0, 1 und minus 1. Dankeschön. Ein erster Blick hier drauf schließt eine dieser drei Möglichkeiten sofort aus. Welche? Sie dürfen weitermachen. Null, würde ich auch sagen.
nicht 0.
Es ist 1 oder minus 1. Wie interpretieren wir das Ergebnis, was am Ende rauskommt? Wenn jetzt beim Rechnen 1 rauskommt, dann wissen wir, dass es eine Quadratzahl gibt, die kongruent ist zu 5 modulo 23. Wenn als Ergebnis des Symbols minus 1 rauskommt, dann wissen wir, dass es keine solche Quadratzahl gibt. Einfach nur, damit wir nicht vergessen, was wir da eigentlich rechnen. Denn das ist so lustig, es macht so viel Spaß und mit diesen Tricks und Rechenregeln. Und am Ende hat man völlig vergessen, was das eigentlich bedeutet. Das ist die Gefahr, die da besteht. Und das ist nur eine von vielen Gefahren. Ich habe hier sowas stehen wie auf die beliebtesten Schlüsselfehler hinweisen. Ich werde das später tun. Ich werde auf die beliebtesten Schlüsselfehler hinweisen. Und das ist einer, dass man irgendwie rumrechnet und vergisst, was es heißt. Okay. Zwei Primzahlen. Unten eine etwas größere, oben eine etwas kleinere. Spontan sehen tun wir nicht so viel. Man kann da auch nichts zerlegen oder so. Und da das beides Primzahlen sind und da sie unterschiedlich sind und ungerade, ist das naheliegende, dass man erstmal mit Gauss drauf wirft. Quadratisches Reziprozitätsgesetz. Und dann drehen wir um und gucken, was passiert. Ich lasse also hier Platz fürs Vorzeichen. Muss ich das Vorzeichen ändern oder nicht? Wer hilft mir? Eins. Ich warte mal, dass sich drei Leute melden. Ah, eineinhalb. Zwei, drei, wunderbar. Da Sie so schnell sich gemeldet haben, dürfen Sie trotzdem anfangen.
Also die Idee 5 ist ja 4 plus 1, also lässt sich durch 3 durch 4 besser ein. Und deshalb müssen wir das Vorzeichen nicht ändern.
Richtig, Dankeschön. Und die Erklärung schon mitgeliefert. Hier ändert sich nichts, wir dürfen einfach umdrehen. Und ich schreibe mal hier die Begründung hin. 5 ist kongruent zu 1 mal 4. Das ist der Grund, warum das Vorzeichen sich nicht ändert. Jetzt können wir was tun. 23 ist viel größer als 5. Da können wir erstmal modulo 5 reduzieren, soweit wir können. Da benutzen wir die Eigenschaft römisch 2. Das ist immer gut, um große Zahlen, die oben stehen, erstmal ein bisschen kleiner zu kriegen. Ich schlage vor, wir reduzieren mal zu 3. Wir schmeißen mal viele Vielfache von 5 weg. Dann bleibt 3 übrig, 3 ist von 9 zu 23 modulo 5. Dann haben wir kein negatives Vorzeichen und können damit schön angenehm weiterrechnen. So, das war römisch 2. Jetzt haben wir 3 über 5. 3 über 5 könnten wir zu Fuß ausrechnen. Wir könnten in unsere Tabelle gucken, die wir irgendwann mal gemacht haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Wir könnten schauen, ist 3 ein quadratischer Rest modulo 5 oder nicht. Jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten. Entweder jemand erinnert sich oder hat das ganz schnell im Hefter gefunden, was da rauskommt. Dann schreibe ich das einfach hin und sage, siehe Beispiel. Oder, das ist nicht der Fall, dann gucken wir, ob uns noch ein Trick einfällt. Liegt jetzt bei Ihnen. Sieht jemand schon, was rauskommt? Nö, oder jedenfalls nicht so, dass ich es wahrnehme. Dann gucken wir, ob uns noch ein Trick einfällt. Was können wir denn noch machen? 3 und 5 sind jetzt schon relativ klein, aber 5 ist immer noch größer als 3. Vielleicht gewinnt man was durch Umdrehen. Und 5 ist immer noch kongruent zu 1 mal 4. Das heißt, wenn wir nochmal umdrehen, müssen wir nochmal das Vorzeichen nicht ändern. Und dann sehen wir, ob uns das weitergeht. Naja, zumindest können wir nochmal modulo 3 reduzieren. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir reduzieren zu 2 über 3 und rechnen dann zu Fuß aus oder mit der 2 über P-Regel, was da passiert. Oder wir reduzieren sofort zu minus 1 über 3. Minus 1 ist nämlich auch kongruent zu 5 über 3 und benutzen die minus 1 über P-Regel. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich mag die minus 1 über P-Regel. Das heißt, das ist jetzt Teil 5. Minus 1 über P-Regel, 3 ist kongruent zu 3 modulo 4 und dann steht in der minus 1 über P-Regel, dass dann minus 1 rauskommt. Und jetzt interpretieren wir das Ergebnis. 5 ist kein quadratischer Rest modulo 23, das ist jetzt rausgekommen. Okay? Thank you. okay, das ist römisch 5, das ist die... Achso, das ist die Interpretation dessen, was hier vorne steht. Und bei minus 1 rausgekommen ist.
Okay, also bei minus 1 ist kein...
Bei minus 1 ist das, was oben steht, kein quadratischer Rest bezüglich der Zeit unten steht. Und wenn 1 rauskommt, dann doch. Dann, das war nochmal bei 0, da, ja, dann ist es auch ein quadratischer Rest, aber sozusagen auf eine langweilige Art und Weise, denn 0 ist halt ein Quadrat. Aber man hat die Zusatzinformation, dass die Zahl, die unten steht, die Zahl, die oben steht, teilt. Das ist also die Interpretation. Wenn 0 rauskommt, quadratischer Rest, aber auf langweilige Art, denn teilbar. Wenn 1 rauskommt, quadratischer Rest. Wenn minus 1 rauskommt, kein quadratischer Rest. So. Noch ein Beispiel. Oder, wir machen das jetzt so lange, bis ihr keine Lust mehr habt. Oder bis ich keine Lust mehr habe. Da kann ich gleich auch nicht reden. Machen wir mal minus 7 über 17. Das ist schön, weil wir da oben eine negative Zahl stehen haben. Und all die Rechnungen, die ich mache, die sind immer, also viele davon sind Geschmackssache. Nach dem Motto, okay, man könnte jetzt QR anwenden, man könnte reduzieren Modul der Zahl unten, man könnte versuchen, irgendwo geschickt ein Quadrat zu sehen. Das liegt am Ende total bei Ihnen. Und auch in der Klausur wird das so sein, da wird es immer 10 verschiedene Wege geben, die zum Ziel führen. Und mir ist egal, welchen Sie nehmen. Solange das stimmt und solange ich verstehe, was Sie gerechnet haben, ist alles okay. Wenn da ein Minus steht, dann ist meine erste Zuckung immer, dass ich das rausziehe. Also dass ich die Produktregel anwende und dann minus 1 und 7 über 17 rausmache. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen, dass man auch anders argumentieren könnte. Man könnte Modulo 17 rechnen und könnte aus der minus 7 eine 10 machen, zum Beispiel. Würde auch gehen, dann ist das Minuszeichen auch weg. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten für Sie zum Üben, wenn Sie wollen. Oder für mich als Aufgaben für den Podcast dürfen Sie gerne sagen, Frau Weidecker, nehmen Sie doch bitte mal das Symbol und rechnen Sie nochmal auf 3 verschiedene Arten aus, was rauskommt. Ich mache das. Hier kommt die Produktregel und wir zerlegen das in minus 1 über 17. Das Schöne an diesem minus 1 hier vorne, was da steht, ist, dass wir das mit der minus 1 über P-Regel sofort loswerden. Wer sagt mir, was rauskommt? 1 oder minus 1? Ich sehe schon Leute, das mit dem Mund formen. Sagen Sie doch laut, was rauskommt. Was kommt raus? 1. Richtig. Denn 17 ist kongruent zu 1, Modulo 4. Das heißt, hier kriegen wir mit 5 schon mal eine 1. Die schleppen wir gleich nicht mehr mit. Die schreibe ich jetzt nur einmal hin. Und jetzt bearbeiten wir 7 über 17 weiter. Und auch da haben wir jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir können Modulo 17 gucken, ob wir da irgendwas Größeres sehen, was angenehmer zum Rechnen ist. Spontan finde ich jetzt wieder ganz nett zu tauschen. Quadratisches Reziprozitätsgesetz, denn es sind zwei Primzahlen, sie sind beide ungerade, sie sind verschieden. Also warum nicht? Das ist häufig so einfach, das so zu machen und so die Zahlen kleiner zu machen, dass ich dann manchmal nicht versuche, besonders kreativ zu sein, sondern es einfach mache. Vorzeichen wechselt ja oder nein? Nein. Vielen Dank für das deutliche Kopfschütteln. Wir haben uns davor schon überlegt, was 17 für eine Primzahl ist. Nämlich eine, die kongruent zu 1 ist mal 4. Das können wir dann hier einfach nochmal benutzen. In der Klausur dürfen Sie dann auch gerne einmal hinschreiben, bei den folgenden Umformungen benutze ich mehrmals das und dann weiß ich Bescheid. Müssen Sie dann nicht jedes Mal wieder hinschreiben. Gut, deswegen kommt also hier kein Vorzeichenwechsel zustande. Jetzt können wir reduzieren, Modulo 7, dann kommen wir zu 10 und dann zu 3. Oh, und jetzt habe ich eine Idee. Dann kommen wir zu minus 4. Das ist jetzt improvisiert. Wir kommen zu minus 4 mit der Regel Nummer 2. Und minus 4 finde ich besonders schön. Und Sie ja vielleicht auch. Warum ist minus 4 besonders schön? Okay, warum ist die 4 besonders schön und das Minuszeichen stört mich? Weil? Ja, weil?
Wenn wir
steckt hinter ihrem Argument. Aber das geht noch schneller. Man könnte sagen, man zieht wieder minus 1 raus, 4 bleibt übrig, ist eine Quadratzahl, dann hat man Wert 1, man muss sich nur noch um minus 1 über 7 kümmern und das können wir. Also, minus 1 über 7 ist mit der minus 1 über 4 Regel minus 1, denn 7 ist kongruent zu 3 mal 4. Und hier steht ein Quadrat oben, also 1, also kommt insgesamt minus 1 raus. Da wären wir bestimmt auch anders drauf gekommen, aber so fand ich es gerade lustig. Hier haben wir also das Auseinanderziehen aus 3. Und hier haben wir, die, haben wir 1 und 5 verwendet. Wer sagt mir die Interpretation? Ich schreibe sie nicht an, aber wer sagt sie einmal? Die Interpretation dessen, dass hier vorn minus 1 rausgekommen ist. Sie dürfen.
Minus 7 ist also kein quadratischer Rest von 17.
Nochmal?
Minus 7 ist also kein quadratischer Rest von 17.
Richtig. Ja.
Ich habe nicht ganz mitbekommen, warum jetzt minus 1 über 7 minus 1 ist.
Das ist die minus 1 über P-Regel. Wenn P kongruent zu 1 ist mod 4, kommt da 1 raus. Andernfalls, und das ist hier ein andernfalls, denn 7 ist kongruent zu 3 mod 4, dann kommt minus 1 raus. Klar. Noch mehr Fragen? Oder Antworten oder Wünsche? Machen wir noch eins? Wir machen noch eins. Und dann kommt eine Anwendung. Dann machen wir die diophantische Gleichung und gucken, was passiert mit Hilfe von Legendre-Symbolen. Das ist witzig, das gehört mit zu meinen Lieblingsaufgaben. ist, müssen wir gucken, wozu 43 kongruent ist modulo 8. 40 ist durch 8 teilbar, dann bleibt der Rest 3 übrig. Das heißt, wir sind wieder bei andernfalls. Da steht ja, wenn p kongruent zu 1 oder minus 1 ist mod 8, dann. Und wir sind hier bei andernfalls, denn der Rest ist 3. Okay? Das heißt, es kommt minus 1. Das heißt, bei allen Rechnungen, die wir jetzt machen, schleppen wir immer so ein minus 1 mit uns rum. Möchte jemand, dass ich da noch das dran schreibe mit der 43 und mit dem? Ja, gut. 43 ist kongruent zu 3 mod 8. Das ist die Begründung. Das ist also hier diese minus 1. Okay. 5 über 43. Spätestens jetzt kommt wieder unsere Zuckung. Zwei große Primzahlen, unterschiedlich ungerade, bla bla bla. Tauschen. Vorzeichenwechsel, ja, nein. Ich brauche mal so ein Kopfnicken oder Kopfschütteln, das wäre toll. Vorzeichenwechsel, ja, nein. Och, und die anderen sind zu müde, um den Kopf zu schütteln oder zu nicken. Okay. Ich sehe Nicken, ich sehe Kopfschütteln, das müssen wir irgendwie klären. Ja, wollen Sie erklären?
Ich würde sagen, nein, wenn es 5 Konkurrenz zu 1 ist, nur 4 ist.
Richtig. Eine Primzahl, die Konkurrenz zu 1 ist, mod 4, reicht, damit man nicht das Vorzeichen wechseln muss. Und das ist in unserem Fall hier unser Freund die 5. Das heißt, wir tauschen und wir müssen nicht das Vorzeichen wechseln wegen der 5. Jetzt können wir wieder reduzieren, Modulo 5, ja?
Aber
haben wir
nicht trotzdem
Minus wegen der Minus 1? Oh, die Minus 1 habe ich vergessen, ja. Danke. Das ist halt, es kommt keine extra Minus 1 dazu durchs Tauschen, aber die Minus 1 von vorher ist noch da. Dankeschön, die habe ich vergessen mitzunehmen. Ich schreibe sie jetzt mal direkt hin. So. Da bietet sich an, wieder einfach erstmal zu reduzieren, Modulo 5. Dann bleiben wir bei 3 über 5 und 3 über 5 kennen wir schon. Haben wir da oben schon mal ausgerechnet, dann wissen wir, da kommt minus 1 raus. Also ein Zwischenschritt, 3 über 5. Dann haben wir minus 1 mal minus 1. Ich schreibe mal sie hier oben. Das haben wir schon ausgerechnet. Insgesamt kommt 1 raus. Das heißt, 40 ist ein quadratischer Rest Modulo 43. Oder anders gesagt, es gibt eine Quadratzahl, die kongruent zu 40 ist Modulo 43. Mir fällt spontan keiner ein, macht nichts. Ich weiß, es gibt einen. Anwendungsbeispiel. Auf die beliebtesten Schusselfehler hinweisen. Ich mache das jetzt einmal und vielleicht nachher nochmal. Man kann nicht oft genug auf Schusselfehler hinweisen. Schusselfehler 1, vergessen, was Legendre-Symbole bedeuten. Insbesondere Zahlen da reinschreiben, die man da nicht reinschreiben darf. Das Legendre-Symbol ist nicht für beliebige Elemente A und P definiert. Es lohnt sich da nochmal reinzugucken, wofür ist es überhaupt definiert und da nicht schon den ersten Schusselfehler zu machen. Schusselfehler Nummer 2. 2 ist keine ungerade Primzahl. Wenn eine 2 oben steht, darf man nicht das quadratische Reziprozitätsgesetz benutzen und da tauschen. Denn das ist nur für ungerade verschiedene Primzahlen da. Schusselfehler Nummer 3. Es ist eine gute Idee, Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen unterscheiden zu können. Das quadratische Reziprozitätsgesetz zu benutzen, wenn eine der beteiligten Zahlen sowas ist wie 33, würde ich sagen, netter Versuch, schade, klappt so nicht. 33 ist keine Primzahl. Es lohnt sich also auch vielleicht, wenn man denkt, in der Klausur hat man nicht die Nervenstärke, sich mal eben die Primzahlen bis 100 so hinzuschreiben. Damit man nicht aus Versehen denkt, 33 ist eine Primzahl oder sowas. Ist alles schon passiert. Ich hatte schon Leute, die haben das mit 20 gemacht. 20 ist weder ungerade noch eine Primzahl, also das geht so gar nicht. Das sind Schusselfehler, die total unnötig sind. Das kostet sie Zeit, das kostet sie Punkte, niemand möchte das. Okay? Haben Sie noch Fragen zu den Rechenschritten? Zu den Umformungen, ist irgendwas unklar geblieben? Bitte machen Sie da nicht so viele Schusselfehler, das ist ganz schlimm. Ich sitze dann da und korrigiere das und dann denke ich, nein, das habe ich dreimal gesagt. Wieso? Wieso? Hier kommt die diophantische Gleichung. Modulo minus 22 modulo 7, genau dann, wenn minus 22 ein quadratischer, oder es gibt so ein Y, genau dann, wenn minus 22 ein quadratischer Rest des Modulus ist. Das heißt, mit Modularrechnung, mit quadratischen Resten, haben wir da sofort eine Strategie, wie wir da rangehen können, und schwupp, ist es auf einmal nur noch Ausrechnen eines Legendre-Symbols. Und mehr nicht, oder wissen wir Bescheid? Ist das nicht schön? Und auch die Euklidische Gleichung, da können wir das dann nochmal üben. bitte immer einmal vorher sauber argumentieren. Es reicht mir nicht, wenn Sie in der Klausur mir einfach nur das Besondersymbol ausrechnen und das dann nicht weiter kommentieren. Sie müssen irgendwie dazu sagen, was die Rechnung mit der Gleichung zu tun hat. Ja. In der Klausur ja. In dieser Klausur dürfen Sie den Werkzeugkasten genauso, wie er ist, benutzen. Wenn Sie daran dran schreiben, römisch 1, 2, bla bla bla, reicht mir das. Bei Primzahlen, die ein bisschen größer sind, bitte einmal hinschreiben, die Kongruenzbedingungen, die Sie da benutzen, warum sich zum Beispiel das Vorzeichen ändert oder nicht oder so, bitte da kurz skizzieren, reicht mir. In der Staatsexamensklausur, da müssen Sie ein bisschen mehr hinschreiben, denn je nachdem, wer wo Vorlesungen gehört hat, wissen vielleicht nicht alle, was der Werkzeugkasten ist. Das heißt, da wäre dann wichtig, sowas hinzuschreiben wie QR, damit man weiß, Gauss. Oder einmal nebenan kurz hinzuschreiben, die folgenden Sachen verwende ich, ohne sie jedes Mal anzugeben oder so. Also da bitte ein bisschen mehr, aber hier in dieser Modulklausur oder auch in der mündlichen Prüfung, da wissen wir dann alle, was der Werkzeugkasten ist. Machen Sie sich da das Leben bitte einfach. Noch mehr Fragen? Ich habe noch irgendwo. Ja, genau. Das dürfen Sie. Solange ich das lesen kann, ist das alles okay. Ja. Noch mehr Fragen dazu? Zum Rechnen, zum Aufschreiben? Wir haben jetzt Zeit. Wir sind mit dem Zahlentheorie-Kapitel fertig. Wir haben jetzt Zeit, diese Sachen zu klären. Was fällt Ihnen noch ein? Ansonsten werfen Sie es in die Weihnachtsmannmütze, was Ihnen noch einfällt. Und wir schreiten zu Kapitel Römisch 4. Das ist das kürzeste Kapitel in diesem ersten Teil der Vorlesung. Körpererweiterung. Damit werden wir ganz entspannt heute und Donnerstag fertig. Das heißt, dass ich wirklich, wie versprochen, dann am Donnerstag mich von denjenigen LAS-Studis verabschieden darf, die dann nach Hause gehen wollen. Das dürfen Sie, wir haben das vorher besprochen. Wenn Sie hierbleiben wollen und noch mehr über Gruppen- und Zahlentheorie lernen wollen, yay, dann freue ich mich. Aber sowas ja vereinbart. 10 Wochen und wir kommen damit auch wirklich super hin. Wir können das ganz entspannt fertig machen und am Donnerstag, wenn wir fertig sind, ist auch Feierabend. Dann geht es erst in der Woche vor Weihnachten wieder weiter. Ja, gibt es noch Fragen? Ich habe meinen Namen gehört. Das ist das, was ich mehrfach erklärt habe. Es gab ja eine Frage. Ich bitte kurz um Ruhe. Ich möchte ein Argument nochmal wiederholen, weil nochmal nachgefragt wurde. Denn man hört es auf dem Audio nicht, wenn sehr, sehr laut dazwischen gequatscht wird. Also nochmal. Und auf uns gerne nochmal in der Podcast-Folge. Wenn es solche x und y gibt, dann ist y² Kongruenz zu minus 22 Modulo 7. Das steckt in dieser Gleichung drin. Man kann das einfach umschreiben. Modulo 7 fällt der Term weg und dann sind die Kongruenz. Okay. Dann ist der nächste Schritt, wenn man diese Kongruenz hat. Es ist mir gerade immer noch zu laut. Herr Schulze kann die Antwort da später nicht hören. Wenn man diese Kongruenz hat, dann steht da ja y², also das Quadrat von etwas, ist kongruent zu minus 22 mod 7 und das bedeutet, dass minus 22 ein quadratischer Rest ist mod 7. Das ist genau die Definition. Es gibt so ein y, so das y², bla bla bla. So, das ist die eine Richtung. So kommt man also dahin. Wenn es eine Lösung gibt, dann ist minus 22 ein quadratischer Rest. Was wir aber brauchen, ist ein genau dann wenn. Das heißt, wir überlegen jetzt nochmal, wie ist die andere Richtung. Wenn minus 22 ein quadratischer Rest ist Modulo 7, dann gibt es ein y², der an das y² kongruent ist zu minus 22 mod 7. Das ist die Definition von quadratischem Rest. Und wenn das geht, dann findet man so ein x, sodass man so eine Gleichung hinschreibt. Besser? Okay. Danke fürs Leise sein. Jetzt wische ich, jetzt können Sie quatschen. möchte ich kurz motivieren, was dieses Kapitel soll. Das ist kurz und das ist eigentlich viel zu kurz, um Ihnen wirklich einen Einblick zu geben in das, was da mathematisch Spannendes los ist. Es gibt eine komplette Vorlesung, die sich mit dem Thema beschäftigt im nächsten Sommersemester, das ist die Galois-Theorie. Aber ich möchte allen, die da nicht sitzen werden oder es noch nicht wissen, mit auf den Weg geben, warum das ein wichtiges Thema ist. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Polynom haben, dessen Nullstellen Sie bestimmen wollen. Und das lebt über einem Körper, sagen wir Q, das ist ja so ein handelsüblicher Körper, mit dem wir oft umgehen. Und in diesem Körper finden Sie keine Nullstellen. Was machen Sie dann? Ja, Sie wissen irgendwie oder Sie glauben, dass es da dann noch die reellen Zahlen gibt und die komplexen Zahlen, wo Sie Nullstellen finden. Aber es kann ja sein, dass für das praktische Problem, was Sie lösen wollen, Sie eben keine Lust haben, den ganzen Körper Zähler mit ins Spiel zu bringen. Vielleicht wollen Sie einen Körper finden, der gerade groß genug ist, dass das Polynom darin so viele Nullstellen hat, wie der gerade angibt. Aber Sie wollen eben nicht jedes Mal den ganzen großen Körper C benutzen. Was können Sie machen, um das zu modellieren? Das ist unter anderem Gegenstand des Themas Körperweite. Wie groß werden dann diese Körper? Woran sieht man, dass man fertig ist, dass einem nicht noch Nullstellen fehlen? Lauter solches Zeug. Und der historische Hintergrund ist sozusagen die Geburtsstunde der komplexen Zahlen. Denn die reellen Zahlen, wenn man sich überlegt, wie die aus den rationalen Zahlen entstanden sind, dann gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Man kann mit Nullstellen vom Polynom argumentieren, man kann mit analytischen Eigenschaften argumentieren, sowas wie Stetigkeit oder so. Aber wenn man dann weitergeht von den reellen Zahlen zu den komplexen, warum braucht man die komplexen Zahlen eigentlich? Die reellen Zahlen waren ganz lange gut genug für alles, was man so machen wollte. Aber dann ist da halt sowas wie die Gleichung x² plus 1 gleich 0. Und wenn man die auch lösen möchte, dann braucht man einfach mehr Zahlen, als man hat im Zahlenkörper R. Da braucht man noch irgendwas anderes. Und wenn Sie mal gucken, wie das damals historisch so gelaufen ist, die Leute waren da keineswegs alle sofort überzeugt, dass es eine gute Idee ist, den Körper R zu erweitern und noch einen größeren Körper anzugucken. Was ist diese komische imaginäre Einheit? Was soll das eigentlich? Das ist alles Hexenwerk. Damit kann man bestimmt nicht vernünftig rechnen. Das ist alles sehr interessant. Es ist ein spannender Teil der mathematischen Geschichte. Und es hat Auswirkungen gehabt, nicht nur sowas wie Gleichungen oder Nullstellen von Polynomen, sondern es hat in die Analysis hineingewirkt, in die Algebra hineingewirkt, in verschiedene mathematische Bereiche. Wenn Sie das interessiert, dann fangen Sie mal an, danach zu lesen. Da gibt es ganz, ganz viel Literatur zu, das ist alles höchst spannend. Und wenn Sie denken, dass das Thema Körperweiterung aus der algebraischen Perspektive Sie interessiert, dann gibt es da im Sommer eine Veranstaltung. Wir können hier wirklich nur so ein bisschen reinschnuppern. Vielleicht macht Sie neugierig. Und wenn nicht das, dann haben Sie wenigstens einmal irgendwo gehört, was eine Körperweiterung ist und was das soll. Und dann habe ich meinen Job an der Stelle erledigt. Schiefkörper raus. Historia. nennen wir den heute meistens. Wenn K ein endlicher Schiefkörper ist, also ein Schiefkörper mit endlich vielen Elementen, dann folgt automatisch, dass K ein Körper ist. Das heißt, dann kriegt man das Kommutativgesetz für die Gruppe bezüglich der Multiplikation sozusagen geschenkt. Das ist nichts, was man so in zwei Zeilen macht, das ist keine Übungsaufgabe, aber es ist etwas, was ein Proseminarthema sein könnte. Zum Beispiel, wenn es jemand interessiert, die Argumente, die man da macht, die sind tatsächlich so ein bisschen gruppentheoretisch. Sehr schön. Macht mir immer viel Spaß, das selber zu unterrichten. Also Stichwort Satz von Wedderburn. Und dann, ja, okay. Anderes Wort für Schiefkörper, wenn Sie da lesen wollen. Manche Leute sagen Divisionsring anstelle von Schiefkörper. Das Wort gibt es auch noch. Ja, gut, Beispiele. Wir kennen ein paar Körper, wir kennen ein paar Ringe, die keine Körper sind. Was soll ich da jetzt noch groß sagen? Und ich wollte dann mal so ein bisschen drüber quatschen, wie das zusammenhängt. Der Körper hat mindestens zwei Elemente, sonst hätte man ja für die Multiplikation gar keine Gruppe zur Verfügung. Ich sage das deshalb, weil es so etwas gibt wie Theorien mit Körpern, die nur ein Element haben. Ich finde es sehr merkwürdig, ich beschäftige mich damit gar nicht. Aber falls Leute beim Lesen über sowas stolpern, dann möchte ich wenigstens einen Kommentar gemacht haben, damit sie dann nicht völlig verwirrt sind. Es gibt sowas. Na gut, das waren jetzt keine Meldungen, aber es war trotzdem irgendwie sehr aussagekräftig. Jetzt habe ich Angst, weiterzufahren. Thank you. irgendwann mal nach endlich vielen Schritten 0 rauskommen. Anders gesagt, es gibt eine natürliche Zahl, derart, dass wenn man so oft die 1 zu sich selbst addiert, dass dann 0 rauskommt. Wenn es eine solche natürliche Zahl gibt, dann schnappt man sich die kleinste mit dieser Eigenschaft und die nennt man dann die Charakteristik des Körpers. Wenn es sowas nicht gibt, dann sagt man, dass der Körper Charakteristik 0 hat. Beispiel Kuh. Nehmen Sie sich Kuh, das Einzelelement ist die Zahl 1, die wir kennen. Wenn Sie das zu sich selbst addieren, dann können Sie das machen, so oft Sie wollen, da wird niemals 0 rauskommen. Das heißt, Kuh hat keine endliche Charakteristik, sondern Charakteristik 0. Das ist die Sprechweise. Endliche Charakteristik oder halt Charakteristik 0. Beispiel. Ja, ich mache ein Beispiel, aber ich möchte das Beispiel mit einem Fensterchen vorbereiten, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was man da eigentlich macht. Wir gehen mal in den wunderschönen Körper Z, Modulo 3Z. Was ist denn da das 1-Element? Wer kann mir das erstmal sagen? Im Körper Z, Modulo 3Z, was ist da das 1-Element, also 1K? Ja. Z? Nee, Z selber ist das Nullelement. Ich brauche ein 1-Element, also bezüglich Multiplikation, nicht Addition. Das ist dasselbe wie. Entschuldigung, 3Z ist 0, nicht Z, verzeihen. Z selber ist gar kein Element von Z Modulo 3Z. 3Z ist 1, und Entschuldigung, ich habe an 3Z gedacht, das ist das Nullelement. Z selber ist kein Element von Z Modulo 3Z. Also, was ist das 1-Element? Wir haben jetzt geklärt, was die 0 ist, das ist 3 mal Z. Verzeihen, das war gerade ein Missverständnis. Was ist das 1-Element?
3Z plus
1. 3Z plus 1, vielen Dank. Also 3Z sozusagen gedanklich plus 0, oder man lässt es halt weg, das ist das 0-Element des Körpers Z mit dem 3Z. Und 3Z plus 1 ist das 1-Element. Denn überlegen Sie, wie die Multiplikation funktioniert. Man multipliziert Repräsentanten. Okay, vielen Dank. Das war jetzt, also erstens habe ich es kurz missverstanden und zweitens gab es aber auch, glaube ich, einige, die gerade gar nicht wussten, wo wir sind und das war vielleicht nicht schlecht, dass wir es nochmal so geklärt haben. Danke. Jetzt haben wir hier unser 1-Element und wir wollen das zu sich selbst addieren und wollen gucken, wie oft müssen wir das machen, bis das 0-Element rauskommt. Deswegen war wichtig zu sagen, dass das 0-Element ist. Von Z Modulo 3Z. Also, wie oft müssen wir das machen?
Dreimal
reicht nicht. Das ist nicht 0. Zweimal gibt uns 3z plus 2. Das ist auch nicht das 0-Element. Erst bei 3-mal sind wir fertig. Denn bei 3-mal haben wir insgesamt da stehen 3z plus 3. Aber die 3 liegt ja schon in 3z drin. Deswegen ist es dann wieder 3z und das ist das 0-Element. Okay? Besser? Rechnen mit Restklassen von Z, das brauchen wir. Das heißt, die Charakteristik von Z Modulo 3Z, so schreibt man das dann hin, Charakteristik von dem Körper ist 3. Ich schreibe mal vorher nicht. Wenn man ausrechnet, was die Charakteristik ist, dann reicht es nicht, wenn man hinschreibt, dass man bei so und so viel mal bei 0 landet. Man muss auch argumentieren, warum man nicht schon vorher bei 0 gelandet ist. Denn hier steht, dass die kleinste natürliche Zahl in dieser Eigenschaft die Charakteristik ist. Nicht einfach nur irgendeine. Das war das Fensterchen. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Dann geht es gleich schneller, wenn wir im Beispiel sind. Vorher möchte ich noch erklären, was der Primkörper ist. Was eine mögliche Motivation sein könnte. Wir kennen ja ganz viele Körper, die so ineinander drin liegen. Also, das heißt ganz viele, aber sowas wie Q, R und C, die liegen so ineinander drin. wenn man jetzt mal kurz vergisst, dass man die alle schon kennt, und man guckt in den Körper C rein, in den großen Körper der komplexen Zahlen, dann kann man ja sich fragen, was für Teilstrukturen können wir da sehen, die selber auch wieder Körper sind? Also Teilkörper von C. Gut, dann sehen wir die reellen Zahlen. Tatsächlich gibt es dann zwischen Q und den reellen Zahlen noch ganz viel sehr interessantes Zeug. Manches davon werden wir hier sehen, manches dann in einer anderen Vorlesung. Und dann irgendwann kommen da die rationalen Zahlen Q und man könnte sich ja fragen, war es das jetzt? Oder gibt es vielleicht noch einen noch kleineren Körper, der da auch noch rumliegt, der noch ein Teilkörper ist von C? Und diese Frage, was sozusagen der kleinste Teilkörper ist, den man in einem Körper finden kann, diese Frage, die wollen wir uns jetzt einmal kurz angucken. Was ist überhaupt ein Teilkörper? Ich habe das Wort einfach benutzt. Was würden Sie intuitiv sagen, was ein Teilkörper ist? Was ist sinnvoll dafür, für dieses Wort? Was sollte es sinnvollerweise bedeuten? Eins. Na, noch eins, zwei, zwei. Ah, ja, drei. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also man sucht erstmal einen Teilring und guckt dann, ob der selber die Körpereigenschaften hat, dann wäre es ein Teilkörper. Oder anders gesagt,
die Eigenschaften des Teilrings in einem Körper aus. Dann ist auch
darüber müssen wir nochmal kurz reden. Zum Beispiel ist Z ein Teilring von Q, aber kein Teilkörper. Also man muss schon noch gucken, ob die Teilstruktur selber auch eine Körperstruktur hat. Aber die Idee ist völlig richtig. Es geht erstmal um eine Teilmenge, die selber eine gewisse Struktur hat. Und so wie wir das dann bei Ringen haben, Teilmenge, die selber ein Ring ist, würde man beim Körper sagen, Teilmenge, die selber ein Körper ist. Und wenn man das Leben da erleichtern möchte, dann kann man Kriterien anwenden, die wir schon haben, also sowas wie das Teilringkriterium, und kann dann einfach nur nochmal zusätzlich gucken, ist es denn selber ein Körper. So, das ist eine praktische Möglichkeit, die man da anbieten kann. Ein Teil oder eine Teilmenge. Ich schreibe jetzt einfach mal A von K heißt Teilkörper genau dann. Es gibt auch Unterkörper, aber ich finde das komisch. Ich sage Teilkörper. Von K genau dann. Wenn A mit den Einschränkungen der Verknüpfung selber wieder ein Körper ist. Ich schreibe es mal so hin, wenn A mit plus eingeschränkt auf A und mit mal eingeschränkt auf A selbst ein Körper ist. Und ich mache da jetzt so einen Kommentar an den Tag, der einfängt, was wir gerade diskutiert haben. Vielen Dank. Um das nachzuprüfen, ist total sinnvoll, sich ein Teilkörperkriterium zu überlegen. Und das Stichwort ist Teilringkriterium und dann gucken, was noch fehlt. Das ist nicht viel und so kriegt man dann, dass diese Teilmenge nicht nur ein Teilring, sondern ein Teilkörper ist. Bescheid und das wird dann Thema einer Aufgabe oder einer Podcast-Folge. Einfach mal selber überlegen, wie ein sinnvolles, kurzes Teilkörperkriterium aussehen könnte. Anhand dessen, was Sie schon wissen. Sie haben ja ganz viel. Sie haben Untergruppe, Teilregeln, sonst was, Teilvektorraum. Kann man ja einfach mal losbasteln. Das ist jetzt das konkrete Zeigen, aber wir wollten ja erstmal wissen, was es ist. Und jetzt wollen wir alle Teilkörper, die wir so finden, miteinander schneiden. Das heißt, wir glauben jetzt, dass kann man ganz leicht nachrechnen, aber habe ich jetzt keine Lust zu machen. Wenn wir zwei Teilkörper nehmen von K und die schneiden, dann kommt da auch wieder ein Teilkörper raus. Warum sage ich, ich habe keine Lust, das zu machen? Das stimmt natürlich nicht. Klar habe ich Lust. Aber das geht durch Hingucken. Wenn man so ein Teilkörperkriterium hat, und dazu braucht man ja eigentlich nur das, was wir schon wissen, dann ist das eine Sache von einer Zeile, sich das zu überlegen. Wenn ich zwei Teilkörper habe und die schneide, kommt wieder ein Teilkörper raus. So, dann mache ich das mit beliebig vielen, dann kommt auch wieder ein Teilkörper raus und so landen wir irgendwann bei dem kleinsten Teilkörper von dem Körper K. Und dieses Ding nennt man den Primkörper von K. glauben Sie? Geht das oder geht das nicht? Wir haben gesehen, Ringe sind seltsam, da geht ganz komisches Zeug. Vielleicht sind Körper ja auch seltsam. Was glauben Sie?
Ich glaube, das geht.
Sie glauben, es geht? Gut, gesundes Misstrauen. Sie glauben, dass das erstmal geht. Wer glaubt noch, dass das geht? Dass ein Körper und ein Teilkörper unterschiedliche Charakteristiken haben können. Warum nicht? Ja. Gesundes Vertrauen oder Misstrauen, je nachdem, also die Einstellung, dass in der Mathematik erstmal ganz viel komisches Zeug passieren kann. Ja, ist ja auch oft genug so. Ist jemand anderer Meinung? Oh, sind auch Leute anderer Meinung. Sehr interessant. Sie dürfen anfangen. Was glauben Sie? Warum ist es anders? Intuition. Okay, wer noch? Möchte jemand anfangen zu erklären? Wollen Sie anfangen zu erklären? Okay, versuchen Sie es.
Also ich finde das gleich, weil ich sage immer, dass die 1 des Körpers und die 1 des Teilkörpers ist.
Warum denn?
Ich hätte so als Gruppenkriterium und sowas gedacht.
Dankeschön. Ja, das ist es, klar. Wir haben hier bezüglich der Multiplikation eine Gruppenstruktur und dann sagt uns das Untergruppenkriterium oder alles, was wir sonst noch so über Gruppen wissen, dass das 1-Element in den Teilkörpern immer dasselbe sein muss wie das große 1-Element sozusagen. Das heißt, bei der Addition kann da nichts Unterschiedliches passieren. Vielen Dank! Ja, die Charakteristik ist da wirklich immer dieselbe und trotzdem danke für Ihr Misstrauen, denn es hätte auch anders sein können. Jetzt haben wir einen Primkörper und als nächstes kommen ein paar Beispiele. Ah, vielleicht möchte ich vorher noch erklären, was es heißt, dass zwei Körper isomorph sind. Das Wort isomorph hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Zwei Gruppen heißen isomorph als Gruppen, wenn es einen Gruppenhomomorphismus von der einen in die andere gibt, der bijektiv ist. Zwei Ringe heißen isomorph als Ringe, wenn es einen bijektiven Ringhomomorphismus von den einen in den anderen gibt. Und bei Körpern kann man sich überlegen, Körperhomomorphismen und Ringhomomorphismen sind sozusagen das Gleiche. Man muss die gleichen Rechenregeln nachweisen, denn die beiden Verknüpfungen, die da im Körper sind, die hat man ja schon abgefrühstückt, wenn man Ringhomomorphismus prüft. Da ist jetzt nichts Neues dazugekommen. Und dass man bezüglich der Multiplikation eine etwas andere Struktur hat, ist an der Stelle egal. Es geht nur um die Verträglichkeit. Das heißt, um nachzugucken, dass etwas ein Körperhomomorphismus ist, prüft man dasselbe wie bei Ringhomomorphismen. Und dann ist auch klar, was Isomorphie bei Körpern heißt. Einfach nur, es gibt einen bijektiven Ring- bzw. Körperhomomorphismus von dem einen in den anderen. Verträglichkeitsregeln nachprüfen muss. Wem ist das nicht klar? Wer möchte da noch mal eine Erklärung haben? Alles klar. Dann wische ich, wenn ich darf. Körpern, die wir so oft benutzen, Q, R und C, was haben die für eine Charakteristik? Nochmal zum Wiederholen. Sagen oder gerne mit den Fingerchen zeigen, ist auch okay? Ja, genau. Danke. Danke für alle, die 0 gezeigt haben. Charakteristik 0. Das Einzige, wenn es immer dasselbe tatsächlich können wir den Trick von gerade anwenden und nur bei C gucken. Wenn wir sehen, dass C Charakteristik 0 hat, dann können wir daraus sofort schließen, dass R und Q dann auch Charakteristik 0 haben müssen, dann sind ja Teilkörper. Okay, und das Argument hatten wir vorhin schon. Okay. Und dann reden wir jetzt über die Körper Z modulo PZ. Ich schreibe es allgemein hin und verweise dann auf das Beispiel hier im Fensterchen. Wenn wir den Körper Z modulo PZ betrachten, dann nehmen wir uns das Einzelelement P mal Z plus 1, gucken, wie oft muss man das aufaddieren, bis 0 rauskommt, und in jedem Fall wird da rauskommen, dass es genau P oft ist. C hatten wir schon. Jetzt behaupte ich einfach mal, Q ist der Primkörper von C. Das heißt, bei dem, was wir da vorhin so skizziert haben, man guckt in C, was gibt es so für Teilkörper, findet man irgendwann nichts Kleineres mehr. Da behaupte ich einfach mal, unterhalb von Q ist da nichts mehr los. Können wir das irgendwie begründen? Denken Sie bitte mal kurz drüber nach. Wie könnte man versuchen zu begründen, dass Q der Primkörper von C ist? Für die beiden Gruppen, die man da sieht, also einmal 0 für die additive Gruppe und 1 für die multiplikative Gruppe, dass die in jedem Teilkörper drin sein müssen, also auch im Primkörper. Das heißt, der Primkörper von C, wie auch immer der heißt, enthält auf jeden Fall die Zahlen 0 und 1. Jetzt machen wir weiter. Wenn 1 drin liegt, dann, weil wir unter den Verknüpfungen abgeschlossen sind, auch minus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1. Das heißt, da liegen schon mal alle natürlichen Zahlen drin und dann sofort alle ganzen Zahlen, denn wir brauchen ja Abgeschlossenheit bezüglich der, nicht nur Abgeschlossenheit bezüglich der Addition, sondern wir brauchen eine Untergruppe bezüglich der Addition. Da braucht man immer auch die Inversen. Und schwupp liegen alle ganzen Zahlen in unserem Primkörper drin. Wie kriegen wir jetzt das rein, was noch fehlt, um zu Q zu kommen? Eine Idee, noch eine Idee, sehr gut.
Also sind zu jeder ganzen Zahl dann auch die jeweils multiplikativen Inversen drin, also ein halb, ein Drittel und so weiter.
Außer bei 0.
Außer bei 0.
Mhm.
Und damit können wir dann mit allen unseren ganzen Zahlen und innerhalb der Multiplikation abgeschlossen sind, praktisch mit den ganzen Inversen und unseren ganzen Zahlen jede beliebige Bruchzahl darstellen.
So kann man argumentieren, genau. Wunderbar. Einfach zu Fuß. Wir gucken in die multiplikative Gruppe, dann müssen wir für alle ganzen Zahlen außer 0 Inverse finden und dann kann man daraus alle Brüche basteln. Hat jemand ein anderes Argument? Ich finde es sehr schön, sehr anschaulich. Das steckt auch dahinter, hinter der Konstruktion. Aber es gibt ein Wort, das uns hier in der Vorlesung schon begegnet ist, mit dem man hier kürzer argumentieren kann. Hat jemand eine Idee? Eine Idee? Sie sind alleine, Sie dürfen. Dankeschön. Quotientenkörper! C enthält einen Quotientenkörper für den Ring Z. Das ist es. Und dahinter stecken sozusagen ja die ganzen Bastelarbeiten, die Sie beschrieben haben. Und das ist es, das ist das Argument. Das heißt, der Primkörper von C muss Q enthalten. Und da Q selber schon ein Teilkörper ist, ist dann Q einfach der Primkörper. Fertig. So machen wir das. den Körper, sagen wir mal, ich nenne ihn mal L für den Moment, von C, enthält, ich schreibe mal ein paar Zwischenschritte hin, aber nicht so wahnsinnig viele, wir haben ja gerade ausführlich drüber gesprochen, enthält 0 und 1, also alle natürlichen Zahlen, und dann Z. Ich rede hier von unseren naiven Vorstellungen von N und Z und Q und so und nicht davon, wie die eigentlich aussehen, wenn man die mathematisch sauber konstruiert. Und wenn Ihnen der Unterschied nicht klar ist, dann müssen wir vielleicht nochmal reden. Aber okay, das wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch einmal dazu sagen. Ausführlichen Beispiele. Dafür müsste man dann Galois-Theorie hören. Da kommt das nochmal wieder. Thema Charakteristik nochmal. Wir haben bisher nur gesehen 0 und irgendeine Primzahl und tatsächlich ist das auch das Einzige, was passieren kann. Es gibt keine zusammengesetzten Zahlen, die die Charakteristik eines Körpers sein können. Genauso kann sowas wie 1 nicht die Charakteristik eines Körpers sein. Das geht nicht. Und das überlegen wir uns jetzt in Lemma 1, 3. Das ist relativ einfach gerade ausgedacht, wie man sich das überlegen kann. Ja, schreibe ich einfach hin. K hat es mir vorhin irgendwann mal hingeschrieben. K soll jetzt immer einen Körper bezeichnen. geben dir einen Namen und wir setzen voraus, dass sie nicht 0 ist. Und dann müssen wir ja nur noch zeigen, dass es dann eine Primzahl sein muss. Philosophisch. Sieht jemand, warum es Vorteile hat, so etwas wie die Herzchennotation zu benutzen, gegenüber dieser Schreibweise mit Klammern und Pünktchen? Sieht jemand, wo da der Haken ist? Wir machen das gerne und es ist irgendwie anschaulich und wir glauben ja auch immer alle zu wissen, was gemeint ist. Aber sieht jemand, dass es da einen Haken gibt bei dieser Art von Notation? Ja? Zum Beispiel. Also ein mögliches Missverständnis könnte sein, wenn hier n steht, ist dann die Anzahl der Einsen gemeint oder die Anzahl der Pluszeichen. Die Summennotation ist unter anderem deshalb so praktisch, weil man dann Pünktchenschreibweise bei Summen vermeidet. Durch die Summe ist völlig klar, was gemeint ist, es gibt keine Missverständnisse. Und auch hier, bei solchen scheinbaren Abkürzungen gibt es immer Raum für Missverständnisse. Sowas wie die Herzchennotation klärt das. Das schreibt man einmal hin, wie es definiert ist, und dann hat man das Problem nicht mehr. Pünktchen sind immer so ein bisschen, also nicht die Pünktchen, aber die bergen häufig Raum für Fehler oder für Missverständnisse. Die Tatsache, dass 1 und 0 Element verschieden sind, auf die wir vorhin nochmal hingewiesen haben, die sagt uns, dass die Zahl m mindestens 2 sein muss. Wenn m gleich 1 wäre, würde da einfach stehen 1 gleich 0 und das ist definitiv falsch. Und jetzt weiß ich, m ist mindestens 2, jetzt kann ich mich auf diese Teilereigenschaft konzentrieren. Ich muss jetzt zeigen, dass m genau 2 verschiedene natürliche Teile hat, nämlich 1 und sich selbst. Wenn ich das gezeigt habe, dann ist m eine wunderschöne Primzahl, so wie wir das kennen. Schreiben wir m als Produkt. Sein K und L aus n, so dass m gleich K mal L ist. Und ich möchte jetzt zeigen, dass k gleich 1 und l gleich n ist oder andersrum. Und dann bedeutet es, dass m eine Primzahl ist. Jetzt rechnet man so ein bisschen rum nochmal dieses Zeug und so weiter. Das heißt, insgesamt hat man K mal dieses Zeug. Das heißt, man hat K mal L mal die einzelnen Stücke. Das ist ein Produkt. Und bei dem Produkt kommt 0 raus. Was wissen wir in Körpern? In Körpern und auch in manchen Ringen, wenn das Produkt von zwei Elementen das Nullelement ergibt, was können wir daraus schlussfolgern? Eins. Also das wäre jetzt was für so 20 Meldungen, wenn ich das mal sagen darf. Produkt von zwei Elementen in einem Körper und es kommt 0 raus. Was können wir schlussfolgern? 1, 2, wunderbar. 3, 4, danke. 20? Wir sind noch weit weg von 20. 5? Ja, 6, okay. Okay, es sind noch keine 20, aber wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Sie dürfen.
Das ist einer der Faktoren, weil wir haben insbesondere im Intimitätsbereich dann auch sind und damit
ja. Freiheit herrschen. Ganz genau, vielen Dank. Körper sind Intimitätsbereiche. Das heißt, das ist nullteilerfrei. Und wenn da das Produkt von zwei Elementen 0 ist, ist einer der Faktoren 0, mindestens einer. Das heißt, dass wir jetzt wissen, dass dieses Zeug hier 0 ist oder dieses Zeug. Satz 1,4, dass der Primkörper kann die Q. Oder aber er hat Ordnung P, so wie, also P wie eine Primzahl. Und dann sieht der Körper so aus wie Z modulo PZ. Das heißt, wir kennen schon die möglichen Primkörper, die es überhaupt gibt. Weil wir Q kennen und weil wir Z modulo PZ kennen. Das ist Satz 1.4. Isomorph. Das ist Satz 1.4 und den beweisen wir am Donnerstag. Bis dann!